Sie geht dahin, wo es weh tut.
Ja moin! Es ist wieder Zeit für ein neues Team-Member und es ist auch wieder DFB-Time. Und passend dazu ist auch noch was Neues hier heute los. Und zwar ist das die erste Folge, die ich virtuell aufgenommen habe. Und wie das wahrscheinlich läuft, wenn man was zum ersten Mal macht, ist dabei auch ein kleiner Fail passiert. Nämlich sind nicht beide Tonspuren bis zum Ende durchgelaufen. Wir mussten einen Teil nochmal neu aufnehmen am nächsten Tag. Ich hoffe, ihr merkt es nicht. Und eine kleine Tonsache gibt es natürlich auch wieder. Und zwar ist im Hintergrund, ich glaube, der Freund unserer Gesprächspartnerin sehr fleißig dabei, ein leckeres Essen zu zaubern. Man hört es auf jeden Fall. Ich habe so gut wie möglich versucht, das Ganze ein bisschen zu reduzieren. Aber ihr werdet es auf jeden Fall hören. Ich hoffe, es stört euch nicht. Denn die Folge hat es aber inhaltlich auf jeden Fall voll in sich. Wir unterhalten uns darüber, wie sie zu der mentalen Maschine geworden ist, die sie heute ist, wo sie den Frauenfußball in 10 Jahren sieht, was sie sich für die kommende EM wünscht und welche exotische Ausbildung sie neben ihrer Fußballkarriere gemacht hat. Ich verspreche euch, dass wir das Thema Corona auch wirklich nur ganz kurz und nebensächlich anstreifen. Also keine Sorge, es wird wirklich ein cooles Gespräch. Wir haben wirklich sehr viel gelacht. Und zu guter Letzt, ihr merkt es, heute ist nicht Sonntag, sondern heute ist Montag. Das Timing ist nämlich ein ganz besonderes. Es ist der Geburtstag unseres neuen Teammembers. Also alles, alles Liebe und Gute für das neue Lebensjahr. Ich bin mega stolz, dass du zu Team Lisa gehörst. Und deswegen herzlich willkommen an Bord, Alex Popp.
Okay, da würde ich gerne sofort wissen, was dahinter steckt.
Ja, ich bin tatsächlich vom Spielertyp beim Fußball so, dass ich gerne zum Beispiel Kopfbälle mache, die gefühlt über die Grasnarbe gehen, also mit Flugkopfbällen, wo einige mit den Füßen noch hingehen. Und schmeiß mich sehr häufig in so Zweikämpfe, wo es halt dann auch einfach mal knallen kann. Und da habe ich schon des Öfteren dieses Zitat gehört, sie geht dahin, wo es weh tut.
Ist aber ein sehr wertvoller Spielertyp, würde ich mal behaupten.
Ja, würde ich auch, glaube ich, sagen. Also ich habe das tatsächlich von den Jungs gelernt. Ich habe mit Jungs angefangen, Fußball zu spielen und da kannte ich nichts anderes sozusagen.
Perfekt. Und heute hilft es dir hoffentlich weiter. Und ich würde sagen, jetzt stellen wir erstmal vor und lösen auf, wer unser nächstes Teammember hier ist. Herzlich willkommen bei Team Lisa, Alex Popp.
Hallöchen.
Hallöchen. Geil, dass es geklappt hat. Das ist jetzt auch die erste Runde, die ich hier über Google Hangout und Handyaufnahme gleichzeitig mache. Ich hoffe, es klappt alles. Wir versuchen es einfach mal, würde ich sagen. Geil, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier rumschnacke, starten wir direkt, weil es soll ja um dich gehen und der erste Teil von meinen Podcast-Folgen ist ja immer die Vorstellung, die du selber gerne vornimmst und zwar stell dir doch mal vor, wie so eine FIFA-Karte oder so eine Quartettkarte, was würde auf der FIFA-Karte von Alex Popp stehen?
Ja, mein Name, Alex Popp.
Das ist schon mal auch eine Voraussetzung.
Auch in dieser Abkürzung tatsächlich, weil eigentlich ist mein Name Alexandra, aber ich mag es lieber tatsächlich kurz und knackig, Alex Popp. Alter, noch 28 Jahre alt, Spielerin beim VfL Wolfsburg, gleichzeitig auch Fußballnationalspielerin in Deutschland, Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft. Und ich würde sagen, sehr humorvoll und lebenslustig und tierfreundlich.
Oh ja, da war jetzt schon viel dabei. Ich habe alles mehr oder weniger auch so auf jeden Fall recherchieren können. Und wir haben gerade schon eine ganz kurze Runde, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, auch geredet. Und du meintest auch so wie nämlich deine Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg in die Folge eingestiegen ist. Du kannst es auch nicht mehr hören. Und trotzdem möchte ich es natürlich von dir wissen, überhaupt nicht, weil ich es ungewöhnlich finde, dass du Fußball spielst, sondern weil wir dich ja vorstellen wollen. Deshalb versuche ich das jetzt ganz vorsichtig hier zu machen. Wie bist du denn zum Fußball gekommen, Alex?
Ja, ausnahmsweise beantworte ich das jetzt mal. Nein. Ja, ich bin zum Fußball gekommen eigentlich durch meine Familie. Mein Vater hat Fußball gespielt. Ich habe einen älteren Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich. Der hat Fußball gespielt, spielt auch immer noch, aber nicht so hoch. Mein Opa hat Fußball gespielt und ich sage eigentlich immer, dass es fehlt, dass ich auf dem Mittelkreis auf dem Fußballplatz geboren wurde, weil ich eigentlich seit der Geburt immer in Fußballhallen, auf Fußballplätzen unterwegs war und gefühlt blieb mir gar nichts anderes übrig, als auch Fußball zu spielen. Und ja, da habe ich dann mit 4, 5 Jahren habe ich dann angefangen, bei den Jungs Fußball zu spielen.
War das für dich dann auch relativ schnell klar, dass du daraus deinen Beruf machen möchtest? Weil, also, es geht nicht in so vielen Sportarten, dass man das zum Beruf machen kann. Und dann natürlich gehört ja auch immer noch so ein bisschen Glück und natürlich auch das Durchhaltevermögen dazu.
Also, es war mir tatsächlich nicht so schnell klar. Für mich hat es einfach nur Spaß gemacht und es gab einfach als Hobby für mich nicht was nie was anderes als Fußball. Aber es kam so mit 13, 14, da kam man dann in so Verbandsauswahlen und so weiter, wo es dann plötzlich, wo von Nationalmannschaft gesprochen wurde, U15. Und da fing ich eigentlich erst an, darüber nachzudenken, dass man es gegebenenfalls auch höher schaffen kann. Und vom Grundsatz gab es für mich nie was anderes. Ich habe zwar mal einen kurzen Zeitraum gebraucht und habe Mädchenfußball gemacht, tatsächlich. Ach, Mädchenturnen, was? Entschuldigung, Mädchenturnen.
Ich wollte gerade sagen, halt, stopp, was heißt jetzt Mädchenfußball?
Mädchenturnen. Und da war ganz schnell klar, nee, das ist gar nichts für mich.
Wie ist das passiert?
Durch Freundinnen einfach. Die haben mich da irgendwie mit hingenommen und dachte so, ach ja, ich bin mit meinen Freundinnen unterwegs und ich gehe da mal mit so. Und war auch ganz lustig und hat mir, glaube ich, auch grundsätzlich viel gebracht, um einfach auch beweglicher zu sein. Aber ich glaube, es hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert, dann war das Ding auch schon wieder verflogen. Da habe ich irgendwann zu meiner Mama gesagt, Mama, ich will wieder zum Fußball. So, ja, und dann bin ich wieder zurückgegangen zu meinen Jungs und
süß.
Hab da wirklich, bis zum 13. Lebensjahr, glaube ich, habe ich dann mit den Jungs zusammengespielt, bis ich dann in die Mädchen gewechselt bin.
Das finde ich aber schon immer crazy. Das hört man ja von vielen Fußballerinnen auch, dass sie alle, oder was heißt alle, aber viele, mit denen ich gesprochen habe, mit den Boys angefangen haben zu spielen. Ich sag's jetzt in jeder Folge inzwischen, aber aus dem Hockey. Und da ist es von Anfang an getrennt. Also ich könnte mir das fast gar nicht vorstellen.
Okay.
Vor allem bis zum 13. Lebensjahr. Das ist ja auch derbe lange, ne? Da macht man auch einen ganz schönen Sprung dann. Mit den Boys zusammen zu spielen, liegt das oder lag das bei euch oder bei dir natürlich explizit daran, dass es gar keine Mädchenmannschaft gab in dem Alter?
Nee, also in unserem Verein gab es tatsächlich auch eine eigene Mädchenmannschaft und auch Frauenmannschaft, aber da hatte ich keinen Bock drauf. und somit habe ich das so lange versucht wie möglich einfach zu ziehen, um bei den Jungs zu spielen. Ich hätte theoretisch sogar noch länger spielen können, wenn ich eine Sondergenehmigung bekommen hätte. Aber die gab es dann leider nicht, weil wir halt im eigenen Verein eine Mädchenmannschaft hatten. Sonst hätte ich tatsächlich noch bis 16, glaube ich, sogar mit den Jungs gespielt. Hat nicht funktioniert, aber Gott sei Dank ist aus mir trotzdem noch was geworden. Ja. Von daher sind das alles so Wege und Erfahrungen gewesen, die einen weitergebracht haben. Und von daher, für mich persönlich würde ich es aber immer wieder als Tipp für kleinere Mädels tatsächlich weitergeben, zu sagen, versucht so lange wie möglich bei Jungs zu spielen. Weil ich glaube, dass du mit deiner körperlichen Präsenz da einfach viel mehr mitnehmen kannst und eine viel bessere Entwicklung hast, als du es, glaube ich, von Anfang an mit den Mädchen hast.
Interessanter Tipp. Also wir hatten relativ früh dann auch so um die 13 Jahre, den ersten Trainer, der nur Jungs bis dahin trainiert hat. Und der kam zu uns am ersten Training und meinte so, Girls, ich werde euch zu 100% so behandeln wie alle meine Jungsmannschaften.
Genau.
Und wir waren alle sehr ähnlich mental drauf und hatten alle Bock auch. Und da haben wir uns auch voll reingehauen und von da an war es auch so ein bisschen anders. Aber ich kann mir, also klar, ist das anders mit Jungs. Und du hast schon gesagt, so, du gehst dahin, wo es weh tut. Das hast du bestimmt von da. Wie würdest du denn noch so diese Beziehung zu deinen Teams dann bis dahin beschreiben? Was ist noch wichtig oder was ist noch besonders gewesen?
Ich glaube, grundsätzlich war sehr besonders, dass gerade in der jungen Mannschaft natürlich die Jungs mich akzeptiert haben, die mich voll mitgenommen haben und dass da niemand war, der gesagt hat, nee, mit der will ich, mit einem Mädchen will ich aber jetzt nicht zusammenspielen. So, das gab es bei uns einfach nicht, was die Sache natürlich viel einfacher macht. Als wir dann noch jünger waren und auch so in die Schule kamen, wir waren auch gefühlt fast alle irgendwie immer in einer Klasse oder wenigstens in der Nebenklasse, haben uns nach den Hausaufgaben auch zum Bolzen getroffen, obwohl wir abends noch Training hatten.
Ja,
so,
geil.
Also da hatte ich wirklich eine ganz besondere Beziehung zu den Jungs. Und deswegen spreche ich auch immer von meinen Jungs, weil, die mir, glaube ich, in meiner Entwicklung gerade ganz, ganz viel gegeben haben und die auch definitiv ein Teil meiner Karriere sind. Und dementsprechend ist das schon ziemlich cool. Ich habe auch zu den ein oder anderen noch Kontakt, was mich natürlich persönlich auch sehr freut. Und dann weiter gesehen, also mit diesen Jungs habe ich auch tatsächlich von Anfang bis Ende zusammengespielt. Ich habe in keiner anderen jungen Mannschaft gespielt, bis ich dann halt in die Mädchenmannschaft gewechselt bin. Und da hast du natürlich auch nochmal ganz andere Dinge kennengelernt, auch natürlich Charaktere kennengelernt. Aber in jeder einzelnen Mannschaft, wo ich gespielt habe, hat jede einzelne Spielerin ihren Teil dazu beigetragen, dass ich es dann am Ende irgendwie dann doch geschafft habe. Und das freut mich natürlich sehr und bin auch sehr dankbar darüber.
Und hoffentlich auch ein bisschen stolz.
Ja, absolut.
Ich würd jetzt gerne, bevor wir noch auf deine sportliche Entwicklung so weiterkommen, den Bogen noch mal schlagen, weil das ist eine Sache oder so ein Vorurteil, das ich ganz oft oder mit dem ich auch immer wieder konfrontiert werde, eben so, dass Girls so zickig sind und dass es da immer so ein Problem gibt. Und auch, dass vor allem halt viele Männer dieses Vorurteil haben. Und ich habe aber so ein bisschen die Erfahrung wie du, dass vor allem Sportler, männliche Sportler, immer zu 100% mit einem selber, egal ob man jetzt Mädchen ist oder nicht, auf Augenhöhe sich bewegt. Und die Frage ist jetzt im Grunde, hat sich das dann für dich in deiner persönlichen Erfahrung auch noch weiter durchgezogen, nachdem du dann diese Jungsmannschaft verlassen hast?
Ja, schon. Das kann man schon so sagen. Ich habe tatsächlich auch noch mal kurzzeitig mit anderen Jungs zusammen trainiert auf einer Schalker Schule und habe mit Max Meyer zum Beispiel zusammen trainiert, mit Joel Matip. Und da war es zum Beispiel am Anfang natürlich schon so, weil ich war quasi in diesem ganzen Projekt sozusagen, war ich das einzige Mädchen und auch das Versuchskaninchen in dem Sinne.
Mhm.
Und da war es natürlich am Anfang schon so von den Jungs, die so gedacht haben, hä? Wer ist das jetzt? Und warum kommt jetzt hier ein Mädchen mit ins Training? So. Aber das war wirklich mit dem ersten Training, war das Thema durch. Und das ist wie du sagst, du bist ein Sportler, du übst den gleichen Sport auch aus und zeigst halt auf dem Platz, wie es geht oder was du kannst. Und dann ist das Thema halt spätestens da halt auch gegessen. Und da haben die Jungs mich auch toll mit aufgenommen und hat auch mega Spaß gemacht. Und bisher, natürlich hast du immer noch welche, die sagen, Frauen oder Mädchen können doch kein Fußball spielen. Liest man ja jetzt heute auch noch. Natürlich hatte ich früher auch Gegner, die sich totgelacht haben, wenn wir da ankamen und die gesagt haben, haha, guck mal, die haben Mädchen in der Mannschaft. Aber es wurde halt dann alles sportlich auf dem Platz einfach geregelt und deswegen bin ich halt heißt das auch, ich gehe dahin, wo es weh tut, weil es hat oft weh getan. Weil, weil die Jungs dann einfach auch nicht damit klarkamen, dass ein Mädchen besser ist als sie. Und ja, so ging das eigentlich ein bisschen hin und her und habe dadurch wirklich auch die Kraft gezogen, aber auch nie aufzuhören. Und ja, meine Jungs haben mich auch immer mitgezogen.
Ja, geil. Wie war das für dich, da in der Schalker Sportschule das Versuchskaninchen zu sein oder halt so vor allem die Erste zu sein? Ne? Ich hatte auch über das Thema so ein bisschen mit Martina Voss-Tecklenburg schon gesprochen und da fand ich so krass, dass sie gesagt hat, es war also bei ihr in der Familie eben irgendwie ein Problem, weil es einfach kein weibliches Vorbild gab. Es gab keine Frau, die das schon mal gemacht hat.
Ja.
Und als sie dann bewiesen hat, dass es geht und so, war auch alles cool. Aber so, es ist eben immer wieder ein Thema, dass einer erstmal den ersten Schritt machen muss und sich trauen muss, voranzugehen. Und dazu, also, ne, muss man ja auch schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben, das durchzuziehen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele jetzt nicht sagen würden, ja klar, gehe ich auf die Schule als einziges Mädchen mit nur den ganzen Boys so. Aber du hast es durchgezogen. Wie würdest du denn da dein Selbstbewusstsein auch einordnen?
Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass es eigentlich eine normale Schule war. Also da waren ganz viele normale Schüler und Schülerinnen auch drauf. Der einzige Unterschied war nur darin, dass also wir waren noch in unterschiedlichen Klassen, die Spieler zum Beispiel. Und nur zum Training quasi hatten wir sozusagen, also wir Fußballer einen Sonderstatus und hatten dann zum Beispiel dritte und vierte Stunde dann Training, wo wir rausgefallen sind sozusagen und sind dann zum Training gegangen, sind dann wiedergekommen und haben dann wieder normal Schule gemacht mit allen anderen auch. Aber dadurch glaube ich, dass ich mit Jungs früher auch zusammengespielt habe, habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Auch wenn das jetzt der FC Schalke war. Also das war mir völlig egal. Weil,
ja, so soll es eigentlich sein, ne?
Ja, genau. Und ja. Entweder ich wäre mit dem Niveau, was sie halt hatten, klargekommen oder halt nicht. Also es gab ja zwei Alternativen. Und die Jungs, klar, für die Jungs musste es auch ordentlich sein. Aber das war zwischen uns halt nie ein Problem. Die Trainer kamen mit uns klar. Das war eigentlich auch ganz lustig, weil im ersten Training hat der Trainer sofort zu mir gesagt, hey du, entschuldige, wenn ich nicht sage, Männer und Mädchen so, kommt zusammen, sondern ja, Jungs kommt oder das Männer halt kommt Männer. Zusammen.
Ja.
Da habe ich gesagt, ey, alles cool, ne? Also,
ja, klar.
Ich will hier keinen Sonderstatus oder sonst was. Ich will Fußball spielen, ich will mich weiterentwickeln und das konnte ich halt auch mitnehmen. Und das Lustige war, dass es zu dem gleichen Zeitpunkt war, wo Martina damals auch meine Trainerin in Duisburg war. Also es war alles so auch ein bisschen abgesprochen. Und ich glaube tatsächlich, dass nach mir an dieser Schule kein zweites Mädchen mehr mittrainiert hatte, glaube ich. Also ich wüsste
es
nicht.
Hast du alle Brücken hinter dir abgerissen?
Ja, eigentlich schade tatsächlich. Aber gut, es müssen natürlich auch die Talente dann erstmal da sein, das ist natürlich
klar.
Auch...
Ach so, logisch.
Aber ja, für mich persönlich war es ein Riesenschritt und eine mega Erfahrung, definitiv.
Und bevor wir auf dieses Thema gekommen sind, sind wir quasi in deiner Entwicklung so ein bisschen stehen geblieben beim Thema Jugendnationalmannschaften. Du hast ja auch da alle durchlaufen. Das sieht natürlich so wie der klassische, smoothe Aufstieg aus und wie sich das jeder Leistungssportler natürlich wünscht. War das für dich auch so? War das so alles völlig klar und du warst im System und ein Schritt folgte nach dem nächsten?
Oh, boah, schwer zu sagen. Also es irgendwie kam es so tatsächlich. Also man muss dazu sagen, ich war früher, ich nenne es mal, sehr naiv und ich hätte auch sogar fast aufgehört, Fußball zu spielen, als es hieß, ich muss von den Jungs in die Mädchen wechseln.
Echt?
Ja.
Geil.
Weil ich gesagt habe, ja, andere Mädchen können kein Fußball spielen. Das war auch so ein, ja, ein dummes Denken einfach früher. Hatte aber Gott sei Dank genug in meiner Familie und mein damaliger Trainer, die mir ja gehörig in den Hintern getreten haben. Und ja, dann ging es plötzlich tatsächlich Schlag auf Schlag. Also ich bin dann in die Auswahl gekommen, dann U-Nationalmannschaft. Aber es gab natürlich immer wieder Phasen, es lief nicht einfach so rund, sage ich jetzt einfach mal, sondern also es war nie klar, okay, du kommst jetzt in die U17, du kommst jetzt in die U19 und dann U20 und so weiter, sondern man musste sich wirklich immer neu beweisen und sich neu zeigen, einfach sportlich. Und da gab es bei mir zwischendurch schon mal auch Hänger, gar keine Frage. Ich glaube, die hast du grundsätzlich immer. Dass es dann natürlich wie so ein perfekter Weg am Ende aussieht, ist natürlich schön und macht die Sache irgendwie dann doch wieder rund. Aber es waren schon auch recht harte Zeiten, muss ich sagen. Aber schöne, weil man hat wirklich dieses Privileg genossen oder man genießt es ja eigentlich immer noch, weil ich spiele ja immer noch, viel gesehen zu haben, viele Stadien, erstmal als Fußballer immer was ganz Besonderes, viele, viele Stadien zu sehen, aber natürlich auch Länder. Also ich glaube, ich könnte jetzt, wenn ich glaube, 14-jähriges Mädchen frage oder 16-jähriges Mädchen frage, warst du schon mal in Neuseeland? Die würden sagen, wo liegt das? So nach dem Motto. Und das sind natürlich märchenhafte Dinge gewesen, die man da tatsächlich mitgenommen hat. Und das schätze ich auch sehr, muss ich sagen.
Wenn du sagst, du hattest zwischendurch auch mal einen Hänger, schätze ich, das lag vor allem dann an zwischendurch mal der Leistung oder am Mindset? Oder was meinst du, wenn du davon redest?
Ja, wenn man natürlich ein bisschen älter wird, so in die pubertäre Zeit kommt, dann hat man natürlich auch noch irgendwie ein paar andere Dinge im Kopf, als nur Fußball zu spielen. Mhm. Das sind, mit 16, 17 fangen ja die Partys an und so weiter. Ist auch bei uns ja so, dass man dann tatsächlich irgendwann den Weg finden muss, die Prioritäten plötzlich zu versetzen. Und am Ende bin ich jetzt froh, dass ich es geschafft habe, sie in die doch irgendwie richtige Richtung zu legen, dass der Weg fußballerisch halt dann so weiterging. Und klar ist, glaube ich, auch, dass wenn man noch ein bisschen jünger ist, dann natürlich auch so das Fußballerische, also die Konstanz so ein bisschen nachlässt. Aber ich glaube, das hat grundsätzlich jeder Sportler irgendwann mal. Das habe ich auch heute noch oder jetzt noch.
Gut, da sind.
Ist es natürlich auch menschlich. So kann man es, glaube ich, nicht anders sagen.
Ein Thema, das auch immer wieder in Interviews aufkommt, wenn ich mit männlichen Fußballspielern spreche, ist das ja so, oh ja, und klar, es ist jetzt alles geil, aber ich musste auch echt meine Jugend opfern für die Karriere und so. Und klar, vielleicht. Und also für mich hat sich das persönlich nie so angefühlt. Und auch wenn du jetzt so sagst, man muss natürlich dann irgendwann den Switch machen, für mich hat sich das immer... war das immer selbstverständlich so. Ich will bei meiner Mannschaft sein. Ich will natürlich am Wochenende spielen. Deshalb haue ich natürlich unter der Woche alles im Training rein und setze dementsprechend meine Prioritäten. Würdest du diesem, ich habe meine Jugend geopfert, würdest du das unterschreiben? Würdest du sagen, dass sich das auch so für dich teilweise angefühlt hat? Oder geil, weil jetzt bin ich da, wo ich hingehöre. Und
ich würde sagen, beides. Okay. Also ich glaube jetzt so in der jüngeren Zeit, nenne ich es jetzt einfach mal, also so, ich sag jetzt mal grob von 20 bis 25 oder so, da läuft die Zeit irgendwie einfach. Also das ist wirklich so, wie du gerade sagst, so du, natürlich, du bist immer gerne zum Training gegangen. Ich gehe auch heute noch gerne zum Training, gar keine Frage.
Wäre schwierig, wenn nicht.
Ja, definitiv. aber man denkt... Ich denke jetzt, wo ich älter bin, sage ich jetzt mal, tatsächlich schon wieder ein bisschen anders. Wo ich mir schon manchmal denke, es wäre schon echt schön gewesen, vielleicht bei der einen oder anderen Situation dann doch mal da gewesen zu sein. Ich weiß nicht, mein Cousin hat geheiratet, wo ich nicht da sein konnte. Meine Oma ist 80 geworden, da konnte ich nicht da sein. Eine Hochzeit von einer guten Freundin, wo ich eigentlich Trauzeugin war, kann ich nicht da sein. Also das sind einfach ja, so scheiße, Dinge, klar. Da da denkt man schon drüber nach, so boah, was ich eigentlich alles habe liegen lassen. So ist schon echt krass. Aber dann andererseits, gerade glaube ich, wenn man erfolgreicher Sportler ist, dann guckst du in deine Vitrine und denkst dir so, okay, ich weiß, wofür ich es getan habe. Und wofür ich es auch immer noch tue. Und das ist, glaube ich, am Ende dann genau das Ausschlaggebende, was einen wieder in die Spur, sage ich jetzt mal, zurückbringt, um wirklich wieder ja, motiviert ins Training zu fahren und 100% zu geben und am Ende hoffentlich wieder die Titel zu sammeln.
Ja, geiler Boss-Move auf jeden Fall, auch so wie du es beschrieben hast gerade so, wenn ich dann wieder in meine Vitrine gucke. Ich habe mir natürlich nochmal aufgeschrieben, was schon alles in deiner Vitrine ist. Du bist schon 5-mal deutscher Meister, 6 DFB-Pokale hast du gewonnen, 2-mal die Champions League. Und ach so, jetzt habe ich da nicht noch drauf geschrieben, international. Du warst natürlich auch dabei in Rio,
yep.
Offensichtlich. EM 2013 hast du verpasst.
Yes.
Und was fehlt da noch in der Vitrine?
Es fehlt tatsächlich WM und EM-Titel.
Ja, schau. Ja. So, Vitrine ist gut gefüllt, Bro.
kann ich mich nicht.
Nee, wenn du jetzt in deine Vitrine so guckst, und gerade hast du ja schon gesagt, so, dann weißt du auch wieder, wofür du das gemacht hast. Und gerade habe ich das Thema Stolz schon einmal so angepinscht. Frauen, leider, ich weiß nicht warum, aber haben ja auch immer wieder so das Ding, dass sie nicht sagen können, ja, ich bin auch derbe stolz. Das, was ich gemacht habe, ist auch derbe geil. Wie sieht das so bei dir aus?
Oh doch, das kann ich schon ganz gut sagen. Also ja, ich kann schon sagen, dass ich stolz bin, was ich in den letzten Jahren geleistet habe. Und nicht nur für mich persönlich, auch für die Mannschaften und auch für viele andere, wo du als Vorbild giltst. Und das, da ist man schon stolz drauf. Das ist schon so.
Wie wichtig ist das für dich, ein Vorbild zu sein? Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, es ist faszinierend, finde ich, dass man mit eigentlich einer Kleinigkeit, nämlich seiner Leidenschaft oder seiner Freude am Fußball so viele Menschen einfach begeistern kann und mitreißen kann oder zum Teil vielleicht auch in irgendeiner Lebenslage wieder Kraft geben kann. Und das finde ich echt unheimlich faszinierend und macht mich manchmal auch ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Das, ja, was man so, so verbreitet und das nur mit Fußballspielen eigentlich.
Fasziniert es dich, weil du findest, dass der Sport eigentlich nicht so einen krassen Stellenwert haben sollte? Oder wie meinst du das genau, wenn du da nochmal reingehst?
Ja, das könnte man so sagen, weil also es gibt ja viele, die Sport treiben und auch viele, die Fußball spielen. Und ich meine, ein Amateurspieler der gibt genauso die 100%. Wie wir es tun oder wie es unsere männlichen Kollegen dann auch tun. Und am Ende ist es halt dann nur der Sport. Ich meine, der jetzigen Lage zum Beispiel, jetzt in der Corona-Krise, da brauchen wir nicht großartig über irgendwelche Fußballspiele, Länderspiele oder sonst was zu sprechen, weil es da um viel mehr geht, nämlich um halt die Gesundheit der Menschheit. Und dass man das halt in der Vorbildfunktion ja, dann noch einfach so weitergeben kann, das ist schon krass, finde ich.
Okay, hast du natürlich mega schön und reflektiert und sehr bescheiden jetzt auch nochmal gesagt.
Ich bin bescheiden.
Aber ist natürlich auch klar, dass Sport vor allem deshalb so mega wichtig ist. Also für mich hat das so ganz viele Ebenen. Zum einen halt, weil ihr an einer Position angekommen seid, die mega viele gerne auch erreichen würden.
Das ist richtig.
Deshalb ist es einfach bewundernswert natürlich. Und auf der anderen Seite löst ja so ein Sport-Großereignis bei ganz vielen Menschen halt so die ehrlichste Form der Freude aus.
Einfach, das ne? stimmt, das stimmt. Ja.
Ne? Weil mal ganz ehrlich gesagt, in welchem Alltagsumfeld oder in welcher Alltagssituation schreit man mal einfach ja. so. Oder weißt du, jubelt und scheißt drauf, wie es aussieht oder so.
Ja, das stimmt.
Macht man ja nicht. Und deswegen, finde ich, darf man es nicht zu kleinreden.
Nee, das ist richtig, das stimmt.
Weil es schon wichtig ist für die Leute auch. Und wenn du jetzt auch so sagst, und gerade in Corona-Zeiten, also müssen wir nicht drüber reden, man kann gerade keine vollen Stadien verantworten einfach. Aber so die Freude und so das Emotionale, was es den Zuschauern vor allem jetzt auch geben
dafür
würde.
Dafür ist der Sport definitiv wichtig. Also auch für uns, finde ich. Also ja, tatsächlich auch. Also ich bin zum Beispiel neben dem Platz ja wie schon wieder ganz anders auf dem Platz.
Da gehst du nicht so rein, wo es weh tut. Hoffentlich.
Nee, also ich bin doch auch sehr risikobedürftig, das schon. Und so nach dem Motto, no risk, no fun. Aber doch, mittlerweile bin ich doch ein bisschen entspannter. Aber auf dem Platz, da ist es wie so ein Tschuck, wie so ein Schalter, der umgelegt wird. Und bin da auch am Rumschreien und so weiter. Also das ist schon krass, was der Sport oder der Fußball in dem Fall in einem auslöst. Das ist schon richtig.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, definitiv. Ich bin auch eher der Pöbler auf dem Platz. Aber mich würde jetzt interessieren, du bist auf jeden Fall risikobereit, auch im Alltag.
Ja, schon.
Kommt es zum Ausdruck?
Oh, wie soll man das sagen? Das sind eher
heftiger
so
Aktienhandel.
Das gar nicht. Eher so bei irgendwelchen, weiß ich nicht, Spielchen oder ich bin jetzt mit meinem Hund unterwegs und da ist jetzt ein Riesengraben und ich würde jetzt nicht denken, auf gar keinen Fall springe ich da drüber, weil ich lande sonst im Wasser, sondern ich wäre eher derjenige, der sagt, ach, ich bin die Erste, die springt.
Ja, gucken wir doch erstmal, wie breit der Graben wirklich ist.
Ja, genau, sowas. Oder man sagt ja, jetzt mal ganz blöd gesagt, man soll nicht, wenn man in der Sonne liegt oder so, einfach in Wasser springen oder in kaltes Gewässer springen. Da bin ich zum Beispiel auch die Erste, die das macht, weil ich, ja, man kann tatsächlich sagen, manchmal auch gar nicht darüber nachdenke, was vielleicht passieren könnte, aber bisher bin ich noch nie auf die Nase gefallen. Und der Mensch ist ja sehr oft so, dass wenn er noch nicht auf die Nase fällt,
ja, ist doch gut. Also
auch erstmal alles so weiterzieht. Von daher, ja.
Ja, ist doch gut. Eine Frage zum Thema Vorbild habe ich aber noch. Hast du persönlich ein Vorbild? Jemand, dem, oder hattest du vielleicht lange eins, muss ja nicht bis heute anhalten, an dem du dich so ein bisschen orientiert hast, dem du nachgeeifert hast?
Ja, also es war tatsächlich früher so, war es Pavel Nedved, das tschechischer Ex-Nationalspieler oder Ex-Fußballer mittlerweile auch. Der war so mein Lieblingsfußballer, wo ich mich an den so ein bisschen orientiert habe, war Linksfuß, hat auf der gleichen Position gespielt wie ich. Ich meine, ich kann jetzt kein Tschechisch, aber wenn man Interviews gesehen hat und so, ich weiß nicht, ich fand ihn immer sehr bodenständig, sehr, sehr nett, wie er einfach rüberkam. Und der hat mich sehr imponiert, muss ich sagen. Und als ich dann ein bisschen älter wurde sozusagen und mich dann auch natürlich mit dem Thema Frauenfußball beschäftigt habe, war es Inka Grings. Mit der habe ich damals auch zusammen Fußball gespielt in Duisburg. Und ja, sie hat mich auch sehr häufig mit an die Hand genommen und hat auch, glaube ich, einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich ja jetzt so bin, wie ich bin.
Und ich habe auch gelesen, dass du richtig geheult hast, als sie dann aufgehört hat zu spielen,
ja,
weil du nicht wolltest, dass es aufhört.
Ja, das ist richtig. Also es war tatsächlich zu dem Zeitpunkt eine sehr intensive Zeit zwischen uns, wo sie mich wirklich immens geführt hat. Und für mich war das so, ich hätte gerne noch mit ihr mindestens eine Saison zusammen vorne in der Spitze gespielt beispielsweise. Und das kam aber einfach nie zustande. Und ja, das war einfach alles sehr, sehr traurig. Sie ist dann damals ins Ausland gewechselt, was ja dann manchmal auch mit dem Kontakt halten auch ja manchmal schwierig sein kann, was wir aber tatsächlich gut gewuppt hatten zu dem Zeitpunkt, weil ich habe sie auch gefühlt dauernd bombardiert. Aber ja, doch, das war schon irgendwie, ja, eine faszinierende und krasse Zeit. Aber ja, sie war sehr wichtig für mich.
Sie hat dich geführt, sie hat dich zu dem gemacht, wie du heute bist, hast du gesagt. Du bist ja auch unter anderem DFB-Kapitän. Wie wichtig ist diese Rolle für dich? Wie fordernd? Und vielleicht kannst du auch noch mal so sagen, was für dich einen richtig guten Leader ausmacht.
Ich, nein, Quatsch.
Ich bin der perfekte Leader.
Nee, Quatsch. Erstmal ist es für mich eine riesen, riesen Ehre. Und auch das macht mich stolz, dass ich tatsächlich Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft sein darf.
Die Kapitänsbinde legen wir auch noch in deine Vitrine übrigens, klar.
Nee, das nicht. Aber ich habe welche hier, ja, das schon. Das ist schon was sehr Besonderes, definitiv. Ich glaube, dass das Team, das komplette Team, was für Deutschland auflaufen darf, als erstes auf den Platz zu führen, das ist schon eine unbeschreibliche Vorstellung, kann man schon so sagen. Und natürlich spielen da ganz viele Faktoren irgendwie mit rein. Ich glaube, das Kapitänsamt befüllen zu können. Also erstmal, klar musst du leistungstechnisch natürlich auf einem hohen Niveau spielen. Auf so einem Niveau, um, glaube ich, bestenfalls unverzichtbar zu sein, eventuell. Musst du Qualitäten haben, viel zu sprechen. Auf dem Platz vor allem, um dann die Mannschaft zu führen. Gegebenenfalls auch ein Spiel schon zu lesen oder im Laufe des Spiels dieses Spiel zu lesen, um zu schauen, okay, kommt meine Mannschaft damit jetzt klar oder kommt sie nicht klar? Und gleichzeitig natürlich auch möglichst eine Lösung zu finden. Ist nicht immer so einfach tatsächlich.
Nee, und gleichzeitig deine Leistung auch selber noch auf die Platte zu bringen.
Ja. Richtig, und dann gleichzeitig sich auch noch auf sich zu konzentrieren, ist tatsächlich nicht immer so einfach. Habe ich zum Beispiel jetzt bei der letzten WM auch noch nicht optimal ausgeführt, gebe ich auch ganz ehrlich zu, weil ich auch da erstmal reinwachsen musste und muss auch immer noch. Es sind natürlich Wege, die man da auch neu geht. Und nebenbei, also neben dem Platz, musst du auch unheimlich viel organisieren, reden. Du bist bei beispielsweise Prämienverhandlungen, musst immer wieder Gespräche suchen, musst in die Mannschaft reinhören, ist die Stimmung gut, kann man jemandem helfen? Und das sind schon recht viele Aufgaben, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht alleine bin. Und mit Svenja Huth und auch Almut Schuld an meiner Seite habe und als jüngere Spielerin auch noch Sarah Debritz, die einem einfach dabei unterstützen, weil ich glaube, dass man das alleine auch einfach gar nicht wuppen kann. Also du brauchst mindestens wie so eine Stütze oder wie so eine Achse, die einfach da sein muss, um da eine Mannschaft mit so vielen Spielerinnen, Frauen sind ja manchmal auch nicht so einfach, die unter einen Hut zu kriegen und dass möglichst alle gut drauf sind.
Ja, aber das klingt auf jeden Fall sehr reflektiert und gut. Das kriegt ihr bestimmt gut hin. Starker Mannschaftsrat auch. Den hatte ich gar nicht auf der Platte. Doch. Habt ihr den selber gewählt oder wurde das entschieden?
Nee, es wurde von Martina entschieden.
Okay, und das war aber für alle cool. Hat niemand ein Problem damit gehabt?
Ich hätte natürlich jetzt auch zum Beispiel sagen können, nee, ich traue mir das mit dem Kapitänsamt beispielsweise auch nicht zu oder so.
Mega wichtig.
Definitiv. Ist mega wichtig, dass man da auch selbstreflektierend, glaube ich, genug ist und ob man sich das zutraut oder halt nicht. Und für mich war es oder ist es ein neuer Schritt gewesen, definitiv. Und dadurch, dass ich aber wusste, wen ich an meiner Seite habe, wusste ich, dass wir das alle zusammen definitiv gut über die Runden bringen werden und auch jetzt in der Zukunft. Wir haben alle aus der WM viel mitgenommen und wollen das natürlich jetzt in der Zukunft einfach besser weiterführen.
Du hast gerade die WM angesprochen, da müssen wir natürlich eigentlich auch noch mal kurz die EM ansprechen, die also Stand jetzt immer noch im nächsten Jahr stattfindet, in dem Jahr, in das jetzt aber alle Sportgroßveranstaltungen, die es gibt, auch einfach auch hin verschoben wurden. Ich hatte witzigerweise in dieser Woche auch ein Interview schon mit deiner Always All-Time Zimmerpartnerin Lena Gössling. Und die hat zum Beispiel gesagt, sie fände es gut für euer Turnier, wenn ihr es auch um ein Jahr verschieben würdet, weil ihr als Frauen, die sowieso immer um Aufmerksamkeit kämpfen in dieser Sportart, wahrscheinlich eher untergehen im Rausch der ganzen Kursveranstaltung. Ja. Wie siehst du das?
Würde ich definitiv auch so sagen. Ich hatte noch als Idee, dass man...
Eingereicht?
Nee, eingereicht habe ich es ja nicht, aber ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe. Die Männer-WM quasi nicht als diese 13-Länder-WM teilhaben zu lassen, sondern die Männer-WM zusammen mit der Frauen-WM dann in einem Land stattfinden zu lassen. Dass man das wie so ein großes Ding einfach zusammen aufmacht. Und gerade, glaube ich, in England wäre das möglich. Oder würde ich mir zumindest feststellen.
Sieht prädestiniert aus, ja.
Ja, definitiv. Das war noch so irgendwie meine Idee. Aber ich glaube, da natürlich die UEFA gerne diese 13-Länder-WM durchbringen möchte und auch will, wäre es für uns, glaube ich, auch besser, wenn man die EM um ein Jahr noch verschieben würde, damit wir einfach unsere eigene Plattform haben, um uns da wieder zu zeigen.
Ich hatte irgendwie gedacht, dass es, also mein Bauchgefühl, ne, man, keine Ahnung, am Ende weiß es natürlich eh niemand, aber ich hatte gedacht, dass es vielleicht auch cool sein kann, wenn sowieso jetzt alle so den Sport craven und so Bock haben, das ganze Verpasste nachzuholen, dass man dann quasi im Schwung der ganzen Großveranstaltung eher noch einen Push für euch kriegen könnte. Aber das glaubst du nicht?
Das kann ich mir schon auch vorstellen, definitiv. Dadurch, dass wir, klar, im Moment sportlos sind, sozusagen, kann es natürlich schon einen Aufschwung haben, klar. Aber ich glaube, um die, ja, komplette Aufmerksamkeit schon irgendwie auf einen zu bringen oder auf uns zu bringen. In dem Fall ist es, glaube ich, schon einfacher und auch, glaube ich, organisatorisch tatsächlich einfacher, das Ganze einfach, ja.
Ich habe noch einen Themenblock auf meiner Liste hier, den ich gerne ansprechen würde. Und das ist auch so ein bisschen natürlich der Grund, warum wir hier überhaupt uns zusammengefunden haben und warum der DFB coolerweise mit mir zusammenarbeitet und uns auch connected hat. Es ist ja das Jubiläumsjahr 50 Jahre Frauenfußball. Ja. Und es ist mega viel passiert in diesen 50 Jahren. Ich finde es immer noch krass, dass es nur 50 Jahre sind. Aber wenn du jetzt mal so zurückblickst auf deine Karriere, die natürlich noch nicht ganz so lange dauert, was würdest du sagen, sind besondere Punkte oder Aspekte im Frauenfußball, die sich besonders positiv entwickelt haben?
Also ich glaube grundsätzlich, ja, die Schnelligkeit des Fußballs. Also ich finde, wir spielen wesentlich schneller Fußball, als wir es vor 10 Jahren getan haben.
50
also,
Jahre. Ne?
Ja, das vielleicht auch, ja.
Vermutlich.
Ich finde, wir sind technischer wesentlich besser geworden. Wir sind taktischer auch besser geworden. Und ich würde es allgemein ausdrücken, als wir haben moderneren Fußball mittlerweile auch mitentwickelt sozusagen im Frauenbereich. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so das Schärfste, was den Sport selbst angeht. Und nebendran hat man natürlich dann auch noch so Aspekte. Wir beim VfL Wolfsburg sind unheimlich professionell mittlerweile. Wir haben mega Rahmenbedingungen. Wir können vom Profisport oder als Profisportler da sein, quasi sprechen. Das konnten wir früher, konnten das Vereinzelte, glaube ich, auch, aber ich glaube, dass wir mittlerweile mehr sind, die vom Profi-Dasein reden können. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die ja, am auffälligsten sind, sage ich jetzt mal. Und die Medienpräsenz hat sich natürlich auch verbessert, gar keine Frage. Aber es wäre natürlich immer noch schön, wenn dann noch was kommen würde, sozusagen. Da gibt es dann schon, glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben, muss man schon sagen.
Willst du auf die Luft nach oben vielleicht nochmal eingehen? Es gibt ja mit Eurosport einen starken Partner, der jetzt auf jeden Fall schon mal die Bundesliga überträgt. Beziehungsweise werden alle Spiele eigentlich übertragen oder nur
vereinzelt? Nein, es wird immer ein Topspiel wird immer nur gezeigt.
Okay, ja, schau. Also da gibt es Luft nach oben.
Genau, das ist so, es ist schwierig, könnte man sagen. Also gut ist es natürlich, dass mittlerweile jede Woche immer ein Spiel gezeigt wird. Aber ich glaube, man muss natürlich auch viel den anderen Vereinen dann auch die Chance geben. Also oft redet man halt vom Topspiel. Und dann ist es natürlich häufig so, dass dann der VfL Wolfsburg vertreten ist, der FC Bayern München vertreten ist. Oder du hast so Klassiker wie Potsdam gegen Frankfurt, die dann vertreten sind. Ja. Ich glaube, es sind ja genau die noch kleineren Vereine, die eigentlich dann genau diese Medienpräsenz erst recht brauchen. Und da musste man so ein bisschen hinkommen, dass man gegebenenfalls tatsächlich auch alle zeigt oder über andere Plattformen geht. Ich weiß nicht, DAZN zum Beispiel ist, glaube ich, eine ziemlich coole Plattform, wo man mal sagen könnte, da zeigen wir jetzt alle Spiele oder es würde die Möglichkeit geben, alle Spiele zu zeigen und jeder kann sich aussuchen, was er einschaltet. Ich denke, da geht schon noch einiges und gerade wenn man es jetzt zu kurzer Zeit auch dann sieht, wir waren beim Algarve Cup und es wird kein Spiel im öffentlichen Fernsehen gezeigt, das darf halt eigentlich nicht sein und da waren nicht nur wir als Spielerinnen unheimlich enttäuscht und schockiert, sondern natürlich auch die Fans, die sich freuen, dass die Nationalmannschaft endlich wieder aufläuft, aber dann kannst du es nicht schauen. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr doof. Da kann man wirklich von Glück sprechen, dass wenigstens DFB-TV versucht hat, das über einen Livestream irgendwie noch zu zeigen. Aber dann musst du auch abhängig von den Gegebenheiten sein. Und die sind halt meist auch nicht immer die besten, gerade beim Algarve Cup. Da spielen wir dann in echt kleinen Stadien auch. Okay. Von daher ist es schon sehr schwer und schwieriges Thema, definitiv.
Und schön, dass du jetzt das Wort schwieriges Thema bei dem Begriff nochmal gesagt hast, weil also ich bin voll auf eurer Seite und finde es auch teilweise erschütternd, weil es also für den Außenstehenden so einfach wirkt. Ne? So klar, ja. Die Nationalmannschaft hat ein Turnier, es wird doch wohl irgendeine Plattform geben, die das zeigen wird. Und dann hatte ich aber mit Lena, wir hatten sie schon angesprochen, Gößling, im Interview auch folgendes Thema gehabt. Ich habe sie gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 wenig nervig, 10 sehr nervig, wie krass nervt dich der Vergleich Frauenfußball, Männerfußball? Mhm. Und auch völlig verständlicherweise hat sie gesagt, sie hat natürlich eine 10, weil es ist einfach nicht das Gleiche. Wir sind keine Männer, es ist insofern schon eine andere Sportart auch so, ne?
Ja, ja.
Und wenn du jetzt aber sagst, wir wollen aber auch gezeigt werden, wir wollen auch die Medienaufmerksamkeit, dann ist das ja irgendwo ein Widerspruch, ein bisschen.
Jein, sagen wir es mal so. Also klar, irgendwie schon. Aber man muss ja nicht sich schon komplett auf die gleiche Stufe begeben. Es reicht ja schon, wenn wir von der Leiter mit 10 Stufen und die Männer sind auf Stufe 10, wir wenigstens auf 6, 7 klettern würden.
Ja, okay, fair, klar.
Schön. Aber wir sind halt bei 3 oder so. Und das ist es halt, was einen dann so ein bisschen, wie soll man das sagen, ein bisschen enttäuscht. Und wo man dann doch auch merkt, dass die Anerkennung
und die Wertschätzung
genau dann doch nicht noch nicht so da ist, wie man es vielleicht gerne hätte.
Ja, vor allem, weil man ja sportlich, also Mann, as in ihr, nicht ich, weil ihr ja sportlich auch regelmäßig liefert.
Ja, also wir gehen ja genauso an die 100%, wie es die Männer auch tun. Die Männer sind natürlich vom Naturell einfach auf einer anderen 100%-Skala, wie wir es als Frau natürlich sind. Klar. Und genauso geht der Amateursportler für seine Verhältnisse, für sein Niveau genauso an seine 100%. Und von daher ist es wirklich sehr, sehr schwierig, das irgendwie so darzustellen, dass wir da irgendwie mal besser wegkommen, sozusagen.
Ja. Da denke ich auch manchmal so, wenn wir in einem anderen Land leben würden, in anderen Ländern funktioniert es ja auch, ne? Wenn einfach der klassische deutsche Mensch ein bisschen leichter zu begeistern wäre oder so, vielleicht auch ein bisschen das Thema Patriotismus anschneidend, ne? Dass das vielleicht eine einfachere Aufgabe wäre.
Das könnte tatsächlich sein, ja. Also ich meine, es ist ja auch völlig legitim, dass es Leute gibt, die einfach Frauenfußball nicht mögen.
Klar.
Also darum geht es ja, also das ist es ja nicht. Aber Dann erwarte ich aber auch von diesen Leuten, die den Frauenfußball nicht mögen, dass sie ihn nicht runtermachen, sondern dass sie sich einfach neutral verhalten und nichts dazu sagen. Und da habe ich immer so das Gefühl, dass es nämlich nicht der Fall ist, dass die mögen den Frauenfußball nicht und die müssen drauf pfeffern und es am besten noch schlechter machen. Und das ist, glaube ich, dann einfach auch der falsche Weg und ist für uns dann immer wieder noch schwieriger und einfach auch nicht verständlich, dann auch damit umzugehen.
Ja. Ja, krass, stimmt. So habe ich das noch nie ausgeführt im Kopf. Ja, es stimmt schon. So sagen wir mal, die Hater, die sind nicht einfach leise und finden es in ihrem stillen Kämmerlein kacke oder uninteressant, sondern es muss öffentlich geäußert werden.
Ah. Da sind wir halt auch so wieder in diesem Social-Media-Bereich. Da sind sie alle irgendwie anonym und da machen sie alle erst recht ihre Klappe auf. Wenn wir, glaube ich, vor denen stehen würden, face-to-face, dann würde das wahrscheinlich fast niemand sagen.
Ja.
Und das ist so ein, deswegen mag ich auch Social-Media nicht, unter anderem.
Wie gehst du mit so einem Hass um? Hast du da für dich einen Weg gefunden oder besprecht ihr das im Team auch? Oder?
Mittlerweile überlese ich das, bin ich ganz ehrlich. Also, was heißt überlesen? Man liest es natürlich, aber es interessiert mich nicht mehr, sagen wir es mal so, weil wir können es eh nicht ändern. Früher, wo ich noch jünger war, da hat mich wirklich, habe ich mich schon fast angesprochen gefühlt.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Wenn jemand zum Beispiel über mich geschrieben hat oder sowas, das hat mich echt es hat mich mitgenommen. Und da ging es auch so, hat man drüber nachgedacht, aber mittlerweile, entweder man mag mich oder man mag uns nicht oder man mag uns, wie auch immer. Und das ist, wir können es nicht ändern. Ja. Wir müssen drüber stehen, wir müssen weitermachen, dass wir einfach mit dem Frauenfußball weiter vorankommen und mehr als guten Fußball dann spielen und hoffentlich dann auch bald wieder erfolgreicher, können wir dann auch nicht tun.
Du hast gerade gesagt, wir müssen weitermachen und uns weiterentwickeln. Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, wenn wir jetzt die Uhr 10 Jahre vordrehen. Wie sieht hoffentlich idealerweise für dich der Frauenfußball aus? 60-jähriges Jubiläum, wir haben hier nochmal ein Interview.
Ich werde da wahrscheinlich nicht mehr spielen.
Außer du ernährst dich geisteskrank gut und bist in der Form deines Lebens mit 38.
Das wäre nicht ich. Das wäre definitiv nicht ich. Aber ich glaube und ich würde mir wünschen und hoffen, dass es, wenn ich jetzt auf die Bundesliga schaue, wir da mehrere Vereine haben, wo man vom Profi-Dasein sprechen kann. Dass es nicht nur wie jetzt so zwei Mannschaften sind. Ich meine, das war vor 10 Jahren auch so. Das waren nur andere Mannschaften.
Ja.
Nur würde man sich, glaube ich, mal wünschen, dass es, dass die Spanne einfach, dass die Dichte einfach enger zusammenrückt. Das wäre so das Erste. In der Nationalmannschaft natürlich, dass wir hoffentlich in den kommenden Jahren noch einige Titel holen. Uns sportlich und auch so mit allem drum und dran, also nicht nur die Nationalmannschaft, so das Ganze drumherum, einfach die Bedingungen, die Wertschätzung und so weiter, dass die sich einfach peu à peu einfach weiter steigern und finanziell, dass man da den einen oder anderen Cent natürlich auch vielleicht mal mehr bekommt, wäre, glaube ich, natürlich auch ganz schön.
Ich habe überlegt, ob ich das Thema jetzt noch anspreche oder nicht. Wir machen es ganz kurz. Du hast gesagt, einerseits mit dem einen oder anderen Cent mehr verdienen, völlig verständlich. Und dann hast du auch gesagt, du würdest dir wünschen, dass es mehr Profis gibt quasi. Das ist jetzt bei wenigen Vereinen so. Ist wahrscheinlich auch das gleiche, gleichermaßen eine 10 auf der Nervigkeitsskala, die Doppelbelastung bei Frauen und bei Männern. Du würdest dir also wünschen, dass Frauen die Doppelbelastung nicht mehr wählen müssen von einem Job, der nichts mit Fußball zu tun hat und der Fußballkarriere?
Ich glaube, das wäre bei Frauen egal, wie viel sie verdienen. Ich kann mir vorstellen, dass wir von Natur aus trotzdem immer noch den Sicherheitsweg, sage ich jetzt mal, einschlagen und nebenbei oder zumindest dann in den jungen Jahren trotzdem noch was lernen. Dass wenn mal Worst Case ist und man verletzt sich ganz stark oder so, dass man immer noch was in der Hinterhand hat. Aber dass natürlich auf Dauer zu ziehen. Das ist halt so ein Ding. Ich habe 3 Jahre meine Ausbildung gemacht, habe wirklich einen krass sauren Apfel gebissen. Es war unfassbar anstrengend, weil ich natürlich noch einen Beruf gelernt habe, der auch anstrengend ist als Tierpfleger. Das muss man dazu sagen.
Ja, ja.
Genau. Und danach konnte ich mich halt voll und ganz auf den Fußball konzentrieren. Das ist natürlich was ganz anderes. Und der Körper hat mir definitiv gedankt. Das muss man so sagen. Und das wäre, glaube ich, echt ein schönes Ziel, wenn man das schaffen könnte. Und natürlich, dass man hinten raus dann noch wie eine kleine Absicherung hat. Also man geht nicht aus dem Fußball und dann steht man erstmal gefühlt mit leeren Händen da,
ja,
sondern man weiß, man hat auf seinem Konto irgendwo oder man hat irgendeinen Fonds eingerichtet oder was weiß ich was, wo man einfach noch was in der Hinterhand hat, um abgesichert zu sein. Und wenn man so ein bisschen in die Richtung kommen könnte mit wesentlich mehreren Spielerinnen, glaube ich, wäre das eine sehr wichtige und gute Sache.
Ja, finde ich gut. Hoffen wir, dass es so läuft. Wir werden es im Auge behalten. Und währenddessen rühre ich hier schon mal in meiner Schüssel. Es wird jetzt ein bisschen anders als sonst. Normalerweise darf immer mein Gast ziehen. Da wir räumlich getrennt sind, übernehme ich hier die Ziehung heute unserer nächsten Kategorie. Ich habe gezogen, guck mal, den Head Coach. Wer ist für dich in deinem Leben eine so wichtige Person, dass sie dich, also sie, die Person oder er, der Mensch, unterstützt oder in der Vergangenheit aus schwierigen Situationen geholt hat oder immer für dich da ist?
Da würde ich sagen, ist das meine beste Freundin, die Kim.
Die Kim.
Steht mir eigentlich zu jeder Situation zur Seite, egal ob es mir schlecht geht, ob es mir gut geht. Wenn sie die Möglichkeit hat, reist sie zum Beispiel auch mal zu Länderspielen, wenn das bei besonderen Austragungsorten ist, zum Beispiel jetzt Wembley zuletzt. Da war sie zum Beispiel auch mit da. Oder ja, wenn ich grundsätzlich mal irgendwie schlecht gelaunt bin oder ein Tief habe, dann holst du mich mit den richtigen Worten oder mit den Worten, dass ich selbst wenigstens anfange, drüber nachzudenken, holst du mich da wieder raus. Und da, das ist definitiv mein Headcoach, muss ich sagen. Geil.
Ja, es ist wichtig und auch schön, dass du sagst, so mit den richtigen Worten, die dann vielleicht bei dir halt einfach die Mühle anschmeißen. Ja. So jemand, der dir den Spiegel vorhält.
Ja, richtig.
Geil. Liebe Grüße an Kim. Good job. So. Kommen wir zur Kategorie Nummer 2, das Shootout. Das ist das Fragengeballer, das ich vorbereitet habe.
Ja.
Shots fired. Einige von denen haben wir schon so ein bisschen abgearbeitet, aber vielleicht hast du halt die Geduld, einfach trotzdem nochmal zu antworten.
Oder ich antworte falsch.
Oh, genau. Oder du lügst. Perfekt. No. Are you ready?
Yes.
Okay. Lieber Alex oder Alexandra?
Alex.
Den hatten wir.
Oder Poppy.
Oder Poppy, okay, fair. Ja, stimmt, okay. Das war nur entweder oder bei mir. Du darfst einen einzigen Titel deiner Karriere nochmal gewinnen. Welcher ist es?
Muss ich gerade einen Blick Richtung Vitrine schlagen? das ist schwer. Aber ich würde das Triple sagen.
Boom!
Ja.
Gute Antwort.
Das habe ich schon einmal geschafft und das würde ich sehr, sehr gerne noch mal ein zweites Mal schaffen mit Meisterschaft, Pokal und Champions League. Das war schon was krass Besonderes, definitiv. Was natürlich die anderen Titel jetzt nicht runterdrückt, aber es war irgendwie, ja,
ja,
Wahnsinn.
Klar. Also jeder Fußballer träumt davon. Wenige schaffen es. Und du kannst in eine Vitrine kommen, Bro.
Ja. Yeah.
So, pass auf. Die nächste ist emotional. Du musst dich entscheiden zwischen deinem All-Time-Zimmerpartner Lena Gößling oder deinem Hund.
Oh. Lena. Sorry. ja, mein Hund. Aber also Lena würde es verstehen. Sie weiß, wie ich zu meinem Hund stehe.
Sehr gut. Ich hoffe, ich wollte natürlich auch keinen Kai jetzt hier in die Zimmerfreundschaft, in die Zimmerehe treiben. Aber wenn du sagst, sie verstehst es ja gut.
Doch, das wird sie verstehen.
So, ich habe dich ja auch auf Instagram natürlich gestalkt, wie sich das für eine gute Recherche gehört. Und du bist gerne und viel im Urlaub, wenn es geht. Und deshalb die sehr wichtige Frage. Bist du eher Typ eleganter Kopfsprung oder garstige Arschbombe?
Garstige Arschbombe. Definitiv. Alright. No also risk, no fun das. Und so.
Jetzt zu Zeiten von Corona, zu Hause lieber mit dem Ball trainieren oder Fitness machen?
Definitiv mit dem Ball.
Fitness ist also hier die Pflicht zur Kür.
Ja, richtig.
Die nächste Frage bezieht sich auf etwas, das du gerade schon angesprochen hast, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 wenig geil, 10 sehr geil. Wie geil war das Spiel in Wembley?
11.
Ja, habe ich mir fast gedacht. So viele Leute ausverkauft, England, Deutschland. Ja, geil.
Ja, und Wembley ins Stillschweigen bringen. Das ist schon... War schon ziemlich cool. Oh,
geil, ja, glaube ich dir. Welcher Sport wäre es für dich, wenn es nicht Fußball geworden wäre?
Ich glaube Handball oder Tennis.
Okay, ja. Handball liegt natürlich, also nicht nah, aber so Mannschaftssport, aber Tennis alleine.
Ja, ich spiele eigentlich ganz gerne Tennis, muss ich sagen. Es macht mir schon echt Spaß. Doch.
Dann im Doppel oder One-on-One? Oder egal?
Das ist egal.
Krass. Muss man aber auch schon in der Birne dann richtig stark sein, ne? Wenn wir jetzt sagen, es wär Tennis geworden.
Ja, das ist richtig. Also würde ich mich auch einschätzen.
Stark.
Ja, doch.
Sehr gut. Also Tennis-Profi-Pop. Nächste Frage ist vor allem jetzt in Zeiten von Corona, wo man sehr viel Zeit zu Hause hat, natürlich auch sehr wichtig. Bist du eher Team Netflix oder Team Instagram?
Nichts von beiden, ich hasse es.
Ja, okay.
Ich bin gerade eher der Disney Plus Typ.
Geil, das gibt's auch neu, das haben Freunde von mir sich geholt. Ich bin ein bisschen neidisch.
Ich liebe Disney, das ist wirklich. Und da sind richtig alte Schinken auch noch dabei, so Gummibärenbande oder Chip und Chap und so. Also das ist total überragend.
Also empfehlenswert, geil.
Ja, ich finde schon, ja.
Werde ich mich rantrauen wahrscheinlich. Die nächste ist ein bisschen tiefgründig vielleicht. Bist du aktuell zufrieden oder würdest du an irgendeiner Schraube gerne drehen?
Abgesehen von der Corona-Krise bin ich eigentlich ganz zufrieden im Moment.
Sehr gut, ja. So wie das sein sollte.
Ja.
Und dann zu guter Letzt, in welcher Rolle fühlst du dich wohler? Als Leader oder als Follower?
Als Leader.
Geil. Würde natürlich auch perfekt passen zu dem, was du gerade gesagt hast, so als Profi-Tennisspieler, die du offensichtlich wärst, muss man auch in der Birne so stark sein. Was würdest du denn sagen, wo so deine mentale Stärke herkommt, wo du die herholst?
Ich glaube, dass ich die zum Teil mit in die Wiege gelegt bekommen habe von meinem Papa. Der ist auch so ein kleines mentales Monster, könnte man sagen. Ich glaube, dass es eine Art und Weise ist, wie man, glaube ich, aufwächst. Ich zum Beispiel habe ja mit den Jungs angefangen, Fußball zu spielen und ich musste mich immer durchsetzen. Ich glaube, das entwickelt dann einen einfach so... so diese mentale Stärke, du wurdest oft gefoult, du hast immer wieder Sprüche gedrückt bekommen als Mädchen, wenn du gegen die Jungs gespielt hast und du bist aber immer wieder aufgestanden und hast immer wieder auf dem Platz gezeigt, dass du besser bist und das ist glaube ich so ein Weg, der was das anging und auch in so in der, sag mal, pubertären Phase hatte ich es auch nicht so ganz einfach, familiär, und von daher, ja, glaube ich, dass, dass ich das dadurch irgendwie so mitgenommen habe und bin da ja so ein Stehaufmännchen quasi. Cool. Hasse es auch natürlich zu verlieren. Oh. Und egal wie aussichtslos es ist, geht es aber immer noch weiter. Und das habe ich irgendwie so mitgenommen. Und ich glaube, das ist auch meine größte Stärke, dass ich ja, da immer weitermachen kann.
Ist geil. Ist eine wichtige und beneidenswerte Stärke auch. Bless you. So, ich greife hier wieder rein. Zwei haben wir noch. Als nächstes habe ich gezogen für dich den Einwurf. Das ist dein Einwurf. Ja. Ein Thema, eine Anekdote, something, worüber du gerne noch reden würdest.
Ja, also ich glaube, für mich war es der Moment, der mich zur Zootierpflegerin quasi gebracht hat, also zu dem Beruf Zootierpflegerin.
Auf den wir auch noch gar nicht eingegangen sind, also perfekt. Genau.
Und zwar habe ich damals noch in Duisburg gespielt, zu meinen Anfängen in der Bundesliga. Und da war dann halt auch die Zeit, wo ich aus der Schule bin und die Frage, was mache ich jetzt?
Classic, ja.
Und mir war eigentlich klar, so ich kann gut mit Kindern oder halt mit Tieren, weil ich auch immer mit Tieren aufgewachsen
Geiler
bin.
Geiler Vergleich auch.
Es ist fast das Gleiche. Klar. Und dadurch, dass ich in Duisburg gespielt habe, war es sehr naheliegend, dass der Duisburger Zoo auch der Sponsor unseres Vereins war. Und dann habe ich da angefragt, ob es möglich wäre, eventuell ein Praktikum dort zu machen. Und war alles kein Problem und so. Und dann habe ich da angerufen und habe dann gesagt, so, ja, ich habe irgendwie überlegt, jetzt demnächst auch? Quasi ja. Ne, mal anzufangen. Wann wäre denn das möglich? Ja, morgen. Ich so, oh, alles klar.
Ich habe natürlich meine Klasse.
Ja, richtig. Mich am nächsten Tag hin und wurde dann gefragt, wo ich gerne hinwollen würde. Und das war erst natürlich so, gar keine Ahnung, so viele Tiere auf einmal. Und was ist denn das Schönste so? Dann habe ich gesagt, naja, ich möchte erst mal ins Affenhaus. Und dann bin ich ins Affenhaus gebracht worden, wurde einer Tierpflegerin zugeteilt. Und die hat bei den Gorillas an dem Tag gearbeitet. Und dann sind wir rüber, dann in die Katakomben quasi, hinter die Kulissen. Und dann hat sie mir erst ein bisschen gezeigt und dann wollte sie mir quasi die Gorilla-Familie vorstellen.
Krass.
Und hat dann, ja, total. Und hat dann als erstes den Silberrücken, das Männchen aus der Familie, also quasi der Chef des Ganzen, an ein Gitter geholt. Und es gibt so ein sogenanntes Mental Training. Das ist dafür da, dass zum Beispiel, wenn Tierärzte kommen und mal irgendwie ein Check-up gemacht wird, dass die Tiere dann halt irgendwas machen oder ruhig bleiben und die Ärzte dann durch das Gitter halt die, sich die Tiere anschauen können oder mal abheuern können und so. Und dann hat sie ihm das Zeichen gegeben, dass er quasi so seine Hand an das Gitter hält. Und ja, dann habe ich erstmal gesagt, boah, eine krasse Pranke, was er da hat.
Ja.
Und das Faszinierende war auch, er hat vor mir gesessen, ich habe gestanden und er war trotzdem so groß wie ich.
Ja,
das war auch total krass. Und ich habe dann quasi wie bei Tarzan und Jane so meine Hand so
die
an...
Gehört
ja, genau. Und an seine gehalten und habe ihm wirklich tief in die Augen geschaut und... das war, wie du es gerade angesungen hast, so, dir gehört mein Herz. Und das war wie so ein
Ach, krass.
Ping, wo für mich einfach klar war, ich will Zootierpflegerin werden. Das ist mein Beruf, den ich ausüben möchte. Und es, ich glaube, ich habe noch keine zwei Stunden diesen, also ich war noch keine zwei Stunden in diesem Zoo und es stand für mich schon fest. Und das war...
Das ist schön, das ist aber geil.
So bereichert und auch, es ist tatsächlich auch jetzt, wo ich gerade drüber rede, da kriege ich wieder Gänsehaut. Das ist echt Wahnsinn. Das, diesen Moment hätte ich nie in meinem Leben vergessen. Also,
glaube ich dir.
Ist schon echt was Besonderes.
Mega. Machst du jetzt auch gerade aktiv noch was in die Richtung oder geht das gar nicht mit der sportlichen, also sportlichen Situation, wenn sie denn läuft, so meine
ja. Nee, leider nicht mehr. Ich habe 2015 meine Ausbildung abgeschlossen und habe dann noch komplett aufgehört, weil es einfach körperlich leider nicht mehr machbar war.
Beides.
Ich hatte viele kleine Verletzungen, weil ich einfach keine regenerative Zeit hatte.
Mhm.
Und es war, wenn ich mit dem Fußball zum Beispiel mal einen Tag frei hatte, dann musste ich halt den ganzen Tag im Tierpark sein.
Und Stunden zu schaffen, ja.
Ja, genau. Und überhaupt mal zu arbeiten. Also ja. ich kann mich erinnern, es gab mal einen Monat, da war ich von diesem ganzen Monat 6 Tage da. Sonst gar nicht. Und das war schon echt hart. Und es hat zwar mega Spaß gemacht, aber je länger die Ausbildung gedauert hat, desto schwieriger wurde es für meinen Körper auch. Und dann musste ich am Ende einfach mich entscheiden, in welche Richtung es geht sozusagen. Weil ich bin so ein Typ, also entweder mache ich es ganz oder ich mache es gar nicht. So halbe Sachen mag ich nicht. Also ich hätte jetzt nebenbei noch sagen können, ich sag mal, ich gehe auf 400-Euro-Basis arbeiten, ruf da an und sag, hey, nächste Woche Dienstag komme ich vorbei zum Arbeiten. Dann bin ich aber vielleicht 3 Monate nicht da und dann rufe ich irgendwann wieder an. Das bin nicht ich.
Ja,
das finde ich auch kacke. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, damit komplett aufzuhören. Bin aber regelmäßig tatsächlich im Tierpark, um sowohl meine Kollegen als auch natürlich die Tiere wieder zu sehen. Weil ich muss sagen, auch nach 5 Jahren, die jetzt schon vergangen sind, fehlen mir meine Tiere.
Süß. Ja, aber die Tür ist wahrscheinlich nicht zu.
Nee.
Da kann man immer wieder hin zurückgehen. Geil. Vielleicht dann was für in 10 Jahren.
Wir sind ja gerade besprochen.
Vielleicht, ja.
Maybe.
So, und du hast gerade schon angesprochen, dein Körper und die Belastung. Und das ist die perfekte Überleitung zu unserer letzten Kategorie Abseits. Denn in den DFB-Folgen kriege ich ja immer noch eine Überraschungs-Voicemail von einem Wegbegleiter von dir. Und ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. In die Richtung geht's. Pass auf.
Hier ist die Martina. Ja, ich kann euch ja nichts abschlagen, ne? Also eine kleine Anekdote von Poppy. In der Saison 2008, 2009 sind wir ja erstmalig mit den Fußballfrauen des FC Duisburg UEFA Cup Sieger geworden. Wir hatten gegen den russischen Meister Perm im Hinspiel schon 6-0 gewonnen und im Rückspiel dann in der MSV Arena vor 28.112 Zuschauern ja das zweite Finale bestritten. Und Poppy hat gespielt und war damals gerade 18 Jahre jung und hat hinten links gespielt. Nach dem Spiel kam sie dann zu mir, völlig euphorisch, aber auch gleichzeitig aufgelöst und hat dann gesagt, Trainerin, ich konnte heute gar nicht gut spielen, weil mir haben so die Beine gezittert. Da habe ich sie nur angeguckt und habe gesagt, Poppy, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du vor so einer großen Kulisse gespielt hast, aber du wirst dich darauf einstellen. Ja, das hat sie dann herausragende Art und Weise getan. Das ist meine kleine Geschichte zu der jungen Alex Pop. Die anderen sind geheim, die erzählen wir nicht, weil ja, die sollen auch geheim bleiben. Also viel Spaß damit. Ciao, ciao.
So, also verschiedene Fragen an der Stelle. Also Nummer 1 ist DFB-Trainerin, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Du hast sie auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Nummer 1, das ist mir, ich habe die Nachricht jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Sie hat gesagt, 28.112 Zuschauer. Merkt man sich die Zuschauerzahl so genau?
Nö. Also ich nicht.
Okay, ich wollte gerade sagen, das ist krass. Oder sie hat sich ausgedacht. Klang auf jeden Fall gut. Und dann die Geheimanekdoten zum Schluss.
Was? Die werden nicht verraten.
Okay, ich verstehe. Na gut.
Die müssen geheim bleiben, das darf ich gar nicht erzählen.
Hat sie gut angeteased. Sehr gut angeteased.
Vielen Dank dafür, Martina.
Ja, auch vielen Dank an meiner Stelle. Ich bin jetzt natürlich genervt. Aber deine Beine schlottern, oder wie? Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Du bist auch das Mentalmonster, Mensch.
Ja, das ist richtig. Aber also ich bin tatsächlich im Jahr 2008 erst zum FCR Duisburg gewechselt. Also das war meine erste Saison in der Frauen-Bundesliga. Und ich kannte solche Dimensionen gar nicht. Also ich habe vorher in der Verbandsliga gespielt, vor 30 Menschen.
Ja, ja.
So, und
Und zwei Hunde.
Ja, richtig. Und ein Jahr später waren es dann in diesem UEFA-Cup-Finale 28.000.
112.
Genau. Und da, ja, das ist, war für mich Wahnsinn. Aber ich muss dazu sagen, man wird ja auch älter und erfahrener. Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt hat man natürlich eine gewisse Grundnervosität, ja, natürlich. Aber die Knie, die schlottern mir jetzt nicht mehr.
Wär wünschenswert. Und offensichtlich, Wembley hat ja gut geklappt. So.
Ja.
Ja, geil. Alex, das waren an dieser Stelle meine ganzen Fragen, die ich mich, ich sag's nochmal. Das waren meine ganzen Fragen, die ich mir überlegt habe. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du auch so ehrlich und offen warst.
Sehr gerne.
Und meine Folgen enden ja immer mit einem kleinen Pep-Talk oder Motivationstalk von meinem Gast an unsere Zuhörer. Und das soll nochmal so ein bisschen zeigen, warum man mutig sein soll, warum man an seine Wünsche und Träume glauben soll, warum man durchziehen muss.
erstmal vielen Dank natürlich, dass ich mit dir sprechen durfte und konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr lustig.
Mir auch, definitiv.
Und was soll ich sagen? Man kann so viel sagen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ich kann euch, glaube ich, nur auf den Weg geben, dass ihr euch erstmal ein Ziel vor Augen setzen solltet. Und ich glaube, das hat grundsätzlich jeder ein Ziel vor Augen. Und das sollte man einfach nie verlieren. Immer weiter darauf aufbauen, um das gegebenenfalls dann irgendwann zu erreichen. Und es ist auch egal, in welchem Zeitraum dieses Ziel erreicht wird. Immer weiter daran arbeiten. Wenn man mal einen schlechten Tag hat, seinen Headcoach, den man hat, entweder zur Seite nehmen oder einfach auch mal selbst sich eine kurze Auszeit nehmen, um wieder Kraft zu tanken. Jeder hat so seine Mittel. Ich gehe in den Zoo und schaue mir Tiere an. Ihr werdet mit Sicherheit auch irgendwie irgendwelche Ideen haben, wie ihr runterfahren könnt und dann wieder neue Kraft sammeln könnt, um weiter an euch zu arbeiten. Und hört niemals auf. Macht weiter so, bleibt gesund, vor allem zur jetzigen Zeit und alles Gute euch.
Schöne Schlussworte, Alex. Tausend Dank.